danke dir, dass wir in deine Nähe kommen dürfen und dass du auch heute hier bist, dass du auch heute erfahrbar bist, dass du heute noch genauso real bist. Und Gott, wir bitten dich, dass du hineinkommst in unser Leben, dass du uns bereicherst, dass du unser Leben eine neue Kraft schenkst, eine neue Dimension, dass wir hineinkommen in deinen Trost, hineinkommen in deine Nähe, hineinkommen in deine Möglichkeiten, in deine Liebe, Herr. Hilf uns dabei. Amen. Kurt Heimbucher schrieb einen Brief an eine Frau. Er schrieb folgendes: Sehr verehrte, liebe Frau, ein großer Verlust hat Sie getroffen. Der liebste Mensch wurde Ihnen genommen und Sie sehen sich in Einsamkeit und Leere gegenüber. Das lässt viele Fragen in Ihre Seele aufbrechen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Nachricht vom Tod Ihres Mannes gesandt haben und mich Anteil nehmen lassen an Ihrer Trauer. Wer nicht selbst schon mal solche Stunden tiefen Schmerzes durchlebt hat, der wird wohl nur schwer erfassen können, wie hart das Leid, wie dunkel die Nacht sein kann, die uns umgibt. Sie warten auf ein Wort des Trostes. Ein solches Trostwort will nicht leicht aus der Feder gleiten, denn ich weiß, wie oberflächlich Worte, die eigentlich trösten sollen, oft wirken können. Mir fällt aus der Bibel ein Wort ein, das ich Ihnen zurufen möchte. Gott, der Herr über Leben und Tod, spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Es wird ein Geheimnis bleiben, warum ein Mensch gerade jetzt und gerade so sterben muss. Aber mitten in diesem Geheimnis wird uns eine Kraft zufließen, die wir nicht in uns haben. Wenn wir uns für diesen Trost öffnen, dass Gott uns selbst sagen will: Ich will euch trösten wie eine Mutter. An die Mutter erinnert uns Gott. War sie nicht der Mensch, der immer für uns da war? Hat sie nicht ihr Leben gewagt, um uns das Leben zu schenken? Und wie oft war der Schoß der Mutter nicht der Zufluchtsort, wenn wir als Kinder mit unseren Kummer und unseren Ängsten zu ihnen kamen? Hatte sie nicht immer wieder ein gutes Wort für uns, mal helfend, aufrichtend oder tröstend? Und wie oft hat ihre Hand uns gehalten, wenn es im Leben gefährlich wurde? Hat sie uns nicht mit ihren Gebeten ins Leben hinaus begleitet? Nah sein bei der Mutter, das heißt Liebe, das heißt Schutz, Geborgenheit, Wärme, Trost, Hilfe, manchmal all das gleichzeitig. Mir ist bewusst, dass es auch andere Mütter gibt, aber von denen rede ich jetzt nicht. Wie arm ist ein Kind, wenn es nicht eine solche liebende Mutter erfahren hat? Und Gott selbst vergleicht sich mit einer solchen Mutter und spricht: Ich will dich trösten. Johannes Calvin, ein Schweizer Reformator, sagte einst: Nichts tröstet mächtiger als die Gewissheit, mitten im Leid, mitten im Elend, von der Liebe Gottes umfangen zu werden. Trost ist nicht einfach zugänglich. Mir ist bewusst, es ist nicht einfach nur auf den Knopf drücken und schon ist der Trost in der Menge da, die man es gerade braucht. Aber es ist möglich, dass mitten in der schweren Zeit man diese Gegenwart Gottes spüren kann, erleben kann, dass dieser Gott, der einen liebt, da ist, der selbst sagt: Ich will dich trösten wie eine Mutter. Gott sagt dir zu: Ich will dich trösten. Und das setzt erst einmal einen Schmerz oder eine Klage voraus oder eine Unzufriedenheit. Und Gründe, warum wir Trost brauchen, die können echt vielseitig sein. Manche sind objektiv gesehen wirklich banal und bei anderen, da fühlt man quasi schon mit, wenn man davon hört. Eines dieser banalen Gründe oder vermeintlich banalen Gründe möchte ich euch beschreiben. Abends, wenn Judith und ich unsere zwei Kleinen ins Bett bringen, dann werden die verwöhnt. Also in der kalten Jahreszeit kriegen die eine Wärmflasche. Wir haben zwei Wärmflaschen. Eine ist grau, da ist ein Herz drauf und eine Schleife drauf und schaut richtig gut aus. Und die andere ist blau. Und ein blaues Muster auf blauem Hintergrund ist einfach nur blau, ist langweilig. Warum auch immer, die Kinder mögen die blaue Wärmflasche lieber. Und so ist die Abmachung, an dem einen Abend kriegt Bongani die blaue Wärmflasche, am nächsten Abend Delani die Wärmflasche. Folgende Situation begegnen wir alle 2 Tage circa. Delani hat die blaue Wärmflasche in der Hand. Wir sagen, heute kriegt sie Bongani. Aber dieses, ich muss die Wärmflasche loslassen und krieg sie erst morgen wieder, das kann zu Zuständen führen, die ein Trösten danach erforderlich machen. Objektiv gesehen ziemlich banal, aber doch ist dort schon Trost notwendig. Und wie viel schlimmere Gründe gibt es, andere Auslöser mit einer anderen Tiefe? Wenn ein Mensch, der uns lieb ist, stirbt, wenn man einen Unfall hat, verlassen wird, eine schwere Krankheit oder die Arbeitsstelle verliert, eine Trennung oder der Verlust eines nicht geborenen Kindes, Mobbing, das Gefühl, von Gott nicht gewollt zu sein. All das sind Beispiele und die Liste ist noch lange nicht am Ende. Wie geht es ein, wenn man das Endspiel verloren hat oder die Qualifikation nicht bestanden hat oder durch die Prüfung durchgerasselt ist? Hinzu kommen Ohnmachtsgefühle, Zukunftsängste, das erneute Versagen gegenüber der Lieblingssünde, der Umgang mit den eigenen Fehlern, das sich selbst vergeben müssen, was doch manchmal so schwierig ist. Finanzielle Verluste, Kinder, die einen Sorgen bereiten, Kinder, die nichts von Gott wissen wollen, all das sind Themen, die dann noch hinzukommen können, die Trost nötig machen. Und wir haben noch gar nicht von Gewalt und Missbrauch gesprochen, von seelischem Schmerz, von Vernachlässigung. Es gibt so viele Gründe, warum wir Schmerz haben, Leid haben. Und manche kommen von außen auf uns hereingebrochen und andere entstehen durch uns selbst aus uns heraus. Manchmal ist es eine einzelne Situation und manchmal ist es die Gesamtlage. Ich weiß nicht, welche Gedanken bei dir ausgelöst werden, bei dem Satz, Gott will dich trösten. Im heutigen Sprachgebrauch ist das Wort Trost ja nicht unbedingt nur geliebt. Wir denken an Trostpflaster. Wir denken an Vertrösten. Wir denken daran, dass wenn sonst nichts hilft, verweist man einfach auf irgendeine bessere Zeit, die vielleicht mal kommen mag. Ist ja nicht so schlimm, ist ja nur vorübergehend. Oder wir denken an Trostpreis, das den Verlierer suggerieren will, du hast doch noch was gewonnen. Oder an Trostpflaster, das Kleben eines Pflasters auf irgendeine große Wunde. Und dann gibt es noch so in unserem Wortgebrauch Dinge, die jetzt auch nicht unbedingt positive Emotionen wecken. Oder wie geht's dir bei den Worten trostlose Gegend? Oder eine trostlose Situation? Oder eine Person ist untröstlich? Das sind jetzt nicht so die Dinge, wo wir in die Luft springen und sagen, hey, mit einer Person, die untröstlich ist, will ich jetzt unbedingt den Rest meines Lebens verbringen oder sowas. Sondern das ist irgendwie so einen negativen Beigeschmack. Aber ist Trösten wirklich so negativ? Das deutsche Wort Trösten ist sprachverwandt mit dem Wort treu sein und mit Vertrauen. Ich glaube, eins ist so wichtig, Trost funktioniert nicht ohne Gemeinschaft. Trost funktioniert nicht ohne Gemeinschaft. Es meint Zuversicht, es meint Vertrauen, es meint Sicherheit. Es meint Heilung des ganzen Menschen. Es meint Stärkung, es meint sogar Neubelebung in einer trostlosen Situation. Und manchmal braucht es bergende, manchmal einen aushaltenden, manchmal einen haltenden Raum. In den Tränen, in den Verzweiflungen, in dem Wut, ja auch manchmal Hilflosigkeit ihren Platz finden. Trost geben, jemanden trösten, heißt sich auf den Weg zu machen, wo das Ziel noch offen ist. Wo sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Horizont der Hoffnung öffnet. Aber doch ist der Weg zum Ziel noch weit. Und man weiß noch nicht genau, wie man dorthin kommt. Leider ist Trost nicht etwas, wo wir so wie eine Kapsel einfach weitergeben können. Wo so ein fester Inhalt ist, den wir anfassen können und sagen können, hier, nimm das, nimm die Tablette, schluck sie runter und es ist wieder in Ordnung. Trost ist leider auch nicht etwas so, wie quasi das auf Dauer Bestand hat. So wie Obelix in Zaubertrank gefallen ist und dann für immer Zauberkräfte hat oder stark sein, so ist Trost leider nicht. Wir können nicht sagen, ich habe dich jetzt einmal getröstet und es reicht für den Rest deines Lebens. Nein, Trösten ist immer wieder ein Prozess. Ganz praktisch heißt Trösten, mitfühlend gegenwärtig zu sein. Raum zu bieten, in dem der Schmerz da sein darf. Manchmal heißt es, Realitäten zu benennen. Aber dabei nicht stehen zu bleiben, sondern den Blick, den Glauben zu stärken. Manchmal heißt es, Schuldgefühle verstehen können. Und manchmal heißt es, zu neuen oder zu neuen alten Schritten zu ermutigen. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben gerade an irgendeinem Punkt leidest oder Schmerz empfindest. Ob du eine Klage auf deinem Herzen hast, ob du Gott überhaupt schon einmal erfahren hast oder ob er dir ganz unbekannt ist. Aber eines steht fest, Gott will dich trösten. Und das haben schon so viele Menschen erfahren. Ich möchte euch einfach ein paar Verse aus der Bibel vorlesen, wo das immer wieder zum Ausdruck kommt. Jauchzet ihr Himmel, freue dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Wir haben bereits den Vers gehört, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gelobt sei Gott, er, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet worden sind von Gott. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstet in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du tröstest mein Herz. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ja, in Jesaja 51 lesen wir sogar, ich bin euer Tröster. Und wäre das noch nicht genug, verheißt Jesus noch einen anderen Tröster. Er selbst muss leiden, sterben, auferstehen, aber ein anderer Tröster wird kommen. Wir hören später noch mehr davon. Ich möchte kurz 4 Aspekte betonen. Ich glaube, manchmal suchen wir den Trost an der falschen Stelle. Womit kompensieren wir dieses Gefühl? Vielleicht ist es bei anderen die extravagante Uhr oder der teure Anzug, das schnelle Auto, irgendwelche Statussymbole, die unsere Unsicherheit überspielen soll. Aber letztlich merken wir doch, dass es ehrlicherweise nur Schein und nicht Sein. Unsere tiefsten Nöte, unsere Plagen, unsere Klagen, die werden dadurch nicht besser. Andere hingegen greifen vielleicht zur Flasche, um diesen Schmerz zu ertrinken und merken, dass die Probleme schwimmen können. Und am nächsten Morgen ist die Lage nicht anders, außer dass man jetzt einen Kater hat und sonst hat sich nichts verändert. Manchmal klingen solche Varianten vielversprechend für den ersten Moment, aber ändern tun sie ehrlicherweise nichts. Die Frage ist, womit trösten wir uns? Ein zweiter Gedanke, was hilft denn wirklich? Wie oft ist es eine einfache Anwesenheit einer Person? Und ich habe schon Geschichten gehört, wo ein Pastor zu einer Person gegangen ist, die ihr Mann verloren hat, und er saß schweigend neben ihr. Ihm fiel nichts ein zu reden, der Frau fiel nichts ein zu reden. Und irgendwann stand er schweigend von seinem Stuhl auf und ging wieder. Jahre später erhielt er eine Postkarte, wie tröstend diese Situation für diese Frau erlebt wurde. Er hat sich gedacht, hey, ich konnte nichts bewirken, mir ist nicht einmal was eingefallen und fand es so schwierig. Und doch hat es dieser Frau einen Trost gegeben, die sie gar nicht in Worte fassen konnte. Anwesenheit, Anteilnahme, freundliche Worte, all das sind Dinge, die Menschen trösten. Gott sagt seinem Volk zu, tröstet, tröstet mein Volk. Und im weiteren Schritt kündigt er an, dass die Sünden vergeben werden, dass sie aus der babylonischen Gefangenschaft herauskommen werden. Gott sieht die Not der Einzelnen und spricht Trost hinein, das ist sein Wunsch. An anderer Stelle gibt er eine Zusage, siehe, um Trost war mir sehr bange, du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Wie genial ist es, wenn da jemand ist, der unsere Schuld, der unser Versagen, der unsere Schatten auf der Seele, unsere Schulden wegnimmt. Wenn da jemand ist, der genauso versucht wurde wie du und ich, aber ohne Fehler blieb. Wenn da jemand ist, der uns wirklich verstehen kann, der uns wirklich kennt und trotzdem liebt. Wenn da jemand ist, der besser ist, als ich es mir vorstellen kann, der gute Pläne über mich hat, der mich trösten und mich stärken will. Wenn da jemand ist, der dich ernst nimmt, vor dem du dich nicht verstecken musst mit deinem Leid, mit deiner Klage, mit deinem Schmerz, sondern der genau dort hineinkommen will, um dir einen neuen Horizont zu schenken. Ein dritter Gedanke. Als Jesus auf der Erde war, war er unser Beistand, war er der Tröster seiner Jünger. Er war oder ist der Fürsprecher bei Gott. Aber als er in den Himmel geht, sagt er, ich werde euch einen anderen Beistand schenken oder senden. Und mit einem anderen sagt Jesus erstens, bisher war ich der Tröster. Und zweitens sagt ein anderer, meint das im Griechischen, ein anderer der gleichen Art. Also es ist nicht irgendein sekundärer, weniger wertvoller Second-Hand-Tröster oder sowas, sondern nein, es ist ein Tröster, der genau auf der gleichen Stelle ist wie ich. Denn Jesus ist Gott und der Heilige Geist ist auch Gott. Und dieser Tröster wird kommen. Und dieser Tröster wird in euch wohnen. Und der wird das tun, was bis jetzt Jesus bei seinen Jüngern getan hat. Der wird mit ihnen unterwegs sein, er wird miterleben, er wird sie ermutigen, er wird ihnen zusprechen, er wirkt Gutes wirken, all diese Dinge. Und sogar mehr. Denn der Heilige Geist überführt uns von Sünde. Sein Geist gibt unserem Geist das Zeugnis, dass wir seine Kinder sind. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Jesus sagt, es ist gut, wenn ich gehe, dass er kommen kann. Jesus war lokal. Jesus war an sein Menschsein gebunden, als er auf dieser Erde war. Er konnte nur an einem Ort sein. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und der Heilige Geist wohnt nicht nur in uns, wenn wir in die Life Church Ansbach gehen, sondern der Heilige Geist wohnt auch in anderen Christen, sogar in anderen Ländern und ist nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Und so ist etwas Neues da, eine neue Qualität des Trostes, weil der Heilige Geist überall gleichzeitig sein kann. Wie genial ist das? Und er kann dich trösten, ob du hier bist, ob du gerade im Urlaub in Südafrika bist oder wo auch immer du bist. Gott ist bei dir. Und Gott kann dir Trost schenken, egal wo du bist. Und es kann Situationen geben, wo wir genau das brauchen. Wo wir diesen Trost brauchen. Und damit ist noch nicht genug. Die Bibel hat noch mehr über das Thema Trost zu sagen. Matthias Grünewald sollte bei einem Siechenspital ein Altar malen. Ein Altar, wo die Menschen, die von Schmerzen gequält und die vom Sterben geängstigt werden, Trost finden. Und er stellte sich die Frage, was soll ich da hinmalen? Was kann Menschen so am Ende ihres Lebens wirklich Trost geben? Was kann ihren Schmerz lindern? Soll er einen weisen Mann mit einem großen Buch hinmalen? Einen Gelehrten mit einer wunderschönen Robe? Einen König mit seiner Krone? Einen Krieger mit seiner blitzenden Waffe? Oder einen Liebhaber mit seiner Frau im Arm? Was soll er hinmalen, das den Menschen wirklich Trost schenkt und die Schmerzen lindert? Er entschied sich, Jesus hinzumalen. Und zwar den gequälten und leidenden, den entstellten und blutenden, den schreienden und sterbenden Mann am Kreuz. Er wollte, dass die Menschen sehen, da ist noch jemand, der auch gelitten hat. Und hoffte, dass die Menschen darin Trost finden. Und auf denselben Altar malte er den auferstandenen Christus in all seiner Herrlichkeit. Diesen Jesus, der von den Toten auferstanden ist, der über Leid, der über Schuld, der über Schicksal triumphiert hat und überwunden hat. Und er malte den auferstandenen Jesus mit den Wundmalen. Und das ist die Botschaft des Altars. Jesus, der am Kreuz unter ersetzlichen Qualen stirbt, ist derselbe wie der herrliche Sieger, der von dem Toten auferstanden ist. Er ist ein und derselbe. Jesus leidet, um für uns das Leid zu überwinden. Er stirbt, um für uns den Tod zu überwinden. Er trägt unsere Schuld, um uns Vergebung zugänglich zu machen und das ewige Leben zu schenken. Und das ist Trost für jemand im Schmerz. Das ist Trost für jemand am Ende seines Lebens. Was für ein gewaltiges Bild. Und wisst ihr, Gott hat uns ein Versprechen gegeben, das noch aussteht. Es steht in Offenbarung 21, dem vorletzten Kapitel der Bibel. Dort heißt es, ich werde alle eure Tränen abwischen. Der Schmerz, die Not, das Leid, es wird eine Zeit kommen, da kommt Gott höchstpersönlich zu dir und wischt diese Dinge, die dir die Tränen ins Gesicht treiben, weg. Ich freue mich auf diesen Moment. Er selbst wird es tun. Ich möchte euch was verraten. Gott geht es gar nicht darum, dass wir nicht trauern oder dass wir keinen Trost brauchen. Gott geht es nicht darum, dass wir irgendwie durchkommen. Gott möchte unser Bestes. Ich will es dir persönlich sagen, Gott will dein Bestes. Er will nicht, dass du am Limit läufst, sondern er will dir Kraft geben, eine Freude geben, dir ein Leben schenken, das Ausstrahlung hat, wo andere sagen, das will ich auch. Gott will dich stärken. Er will dich nicht nur trösten, dass du irgendwie durchkommst, sondern er will dich stärken, dass du zum Vorbild für andere werden kannst. Es wird eine Geschichte erzählt von Achilles, einem tapferen griechischen Held. Und durch ein Bad in Styx wurde er unverwundbar bis auf seine Ferse. Das Problem war, der Gegner traf genau diese schwache Stelle und tötete ihn. Aber diese Sage ist der Grund, warum wir Menschen heute noch von der Achillesferse sprechen. Jeder von uns hat eine Stelle, wo verletzlich ist. Ja, jeder von uns hat Stärken, aber eben auch Schwachstellen. Es gibt so Punkte, so wunde Punkte, die wollen wir gerne verbergen. Oder geht es euch da anders? Da wollen wir nicht so viel oder nicht so gerne Leute ranlassen. Da wollen wir verhindern, dass wir unnötig verletzt werden, dass wir verwundet werden, dass wir Schmerzen haben. Das Problem ist, andere Menschen haben daran manchmal Gefallen. Und wenn nicht andere Menschen, dann gibt es so diesen Gegenspieler Gottes, den Teufel, der hat daran Gefallen. Und wie viel tun wir denn, um diese Achillesferse zu schützen und zu verbergen? Wir lieben es, unsere Stärken zu zeigen, unsere Überlegenheit zu demonstrieren, aber Schwächen und Verwundbarkeit zu zeigen, das fällt uns schwer. Aber wie gut ist es, wenn es Gott gibt, der uns tatsächlich durchschaut, der eben sowohl unsere guten Seiten, unsere Stärken sieht, als auch unsere Schwächen, aber der keine Lust daran hat, das auszunutzen, sondern der uns annimmt mit all seiner Liebe, trotz unserer Schwachstellen und Fehler. Wir müssen vor ihm diese wunden Punkte nicht verstecken, sondern wir können sie Gott übergeben. Und manchmal hilft es, um Selbstverliebtheit, die Überheblichkeit loszuwerden. Weil Gott nutzt unsere Schwächen nicht aus, sondern er selbst will für uns zum Schutz werden. So sagt Gott zum Beispiel an einer Stelle, der Herr wird den Schaden seines Volkes verbinden und seine Wunden heilen. In 2. Chronik 16, Vers 9 lesen wir eine weitere Zusage. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke die, so von ganzem Herzen an ihm sind. Gott möchte die stärken, die ihm wirklich nachfolgen. Gott will sein Volk stark machen. Gott will dich stark machen. Und das meint nicht unbedingt militärische Stärke. Manchmal ist es eine ganz individuelle Kraft. Er möchte dir diese Kraft schenken, diese Stärke. Wir lesen in der Bibel immer wieder, fürchte dich nicht. Gott möchte dir Mut machen. Gott möchte, dass du keine Angst haben musst. Gott möchte dir dabei helfen, neue Schritte zu gehen. Und das Geniale ist, Gott sagt selbst, dass er bei dir sein wird. Fürchte dich nicht. Lass dich stärken, lass dir zusagen, dass ich Gott bei dir bin. Wie genial ist das, dass wir wirklich Neues probieren können. In Lukas 17, Vers 5 sprechen die Jünger zu Jesus, stärke uns den Glauben. Jesus soll ihren Glauben etwas hinzufügen, etwas dazutun, etwas vermehren. Und die Übersetzung dieses Satzes ist dahin, bisschen schwierig, weil es sowohl heißen kann, verleihe uns Glauben oder gib uns größeren Glauben. Was sicher ist, ist es nicht dieser rettende Glaube gemeint. Der kann nämlich nicht stückchenweise gegeben werden. Was gemeint ist, ist dieser Glaube, Dinge zu tun, die vorher noch nicht möglich waren. Und hey, die Jünger, die Tag und Nacht mit Jesus unterwegs waren, selbst die hatten diesen Wunsch, stärke unseren Glauben, gib uns mehr. Und ich glaube, ich vermute, zumindest wenn ich auf mein Leben anschaue, ich brauche mehr von solchen Glauben. Ich weiß nicht, ob du bei deiner Glaubenslevel schon bei 100% bist, ich auf jeden Fall noch nicht. Und wenn die Jünger selbst Gott bitten konnten, stärke uns den Glauben, dann kann ich genau das auch tun. Gott darum bitten, dass er meinen Glauben stärkt. Und ich glaube, wir werden mit einem stärkeren Glauben mehr Wunder erleben. Nicht, weil Gott abhängig ist von unserem Glauben, aber doch, weil es halt nicht hinderlich dafür ist. Versteht ihr, was ich meine? Okay, die meisten schlafen schon. Die Jünger fühlten sich nicht wie irgendwelche Glaubenshelden. Vielmehr wussten sie, dass sie abhängig sind von Gott. Sie wussten, dass ihre eigene Kraft nicht aushält. Und sie hatten ein Vertrauen, dass der Glaube eines Menschen größer werden kann. Glaubst du auch Gott, dass dein Glaube an ihn größer werden kann? Ich glaube, das ist ein guter Anfang. Und wenn das eine Sehnsucht in uns weckt, dass wir sagen, hey, es wird zu unserem Wunsch, zu unserem Gebet, Gott stärke unserem Glauben, hey, dann haben wir schon viel gewonnen. Weil das sind so Gebete, die Gott gefallen, weil sie mit seinem Wort übereinstimmen, weil er uns ihr Glauben schenken möchte. In einem weiteren Kontext spricht Gott davon, dass er uns stärken möchte. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchelt wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel wachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Es gibt kein Alibi für Lässigkeit und Müdigkeit. Was wir brauchen, ist Stärke und Beharrlichkeit, den begonnenen Glaubensweg zu Ende zu gehen. Es gilt nicht nur gegen geistige Ermüdung anzugehen, sich aufzuraffen und irgendwie die nötige Kraft aus seinem Selbst herauszupressen. Diese Kraft kann nicht von uns herauskommen. Gott selbst wünscht sich, dich und mich stärken zu dürfen. Und das Ganze hat ein Ziel, damit nicht jemand strauchelt wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie, damit man eben nicht nur gut anfängt, sondern auch am Ende gut ankommt. In Jesaja 35 lesen wir noch einen Zuspruch, vielleicht sogar eine Mahnung, an Menschen, die angesichts dieses Exils, weil sie als Volk weggeschleppt wurden, ein verzagtes Herz bekommen haben. Und sie sehnen sich danach, dass Gott wieder eingreift. Sie sehnen sich danach, dass Gott ihr Unheil wieder wendet, dass Gott selbst ihren Schmerz wieder stillt, dass Gott selbst sie tröstet. Und diesen verzagten Herzen sagt Gott, hab Mut, fürchte dich nicht, seht da, ich bin mit euch. Er selbst kommt, um zu retten. Manchmal träume ich davon, wie Gott uns als Life Church Ansbach gebraucht, um diese Stadt zu verändern, um diese Stadt auf den Kopf zu stellen. Ich träume davon, wie Dutzende Menschen zum Glauben kommen. Ich träume davon, wie dieser Gottesdienstsaal voller und voller wird, wie ein Gottesdienst nicht mehr reicht, wie ein zweiter Gottesdienst nicht mehr reicht. Ich träume davon, wie wir als Gemeinde einen Unterschied machen. Ich träume davon, wie Politiker kommen und bei uns nach Fragen suchen, nein, nach Antworten auf ihre Fragen suchen, die sie selbst nicht geben können. Ich träume davon, dass wirklich ein Unterschied machbar ist. Und wenn ich die Apostelgeschichte lese, dann glaube ich, dass das möglich ist, weil es war damals schon möglich. Und ich träume davon. Und dann ist Sonntag. Und ich schaue in diese Runde. Und ich bin so dankbar, weil schon wir viele, viele gute Dinge erleben dürfen. So einen kleinen Vorgeschmack. Aber manchmal bin ich ungeduldig und sage, Gott, ein bisschen schneller, so das dreifache Tempo oder so. Ein bisschen schneller. Ich habe so eine Sehnsucht danach, zu erleben, dass Menschen Jesus in ihr Herz einladen. Nicht nur alle paar Monate mal, sondern Sonntag für Sonntag. Nicht nur hier in der Gemeinde, sondern mitten auf der Straße, weil Leute da sind, die sich auf den Weg machen, die ihre Schule, ihren Arbeitsplatz als ihre Aufgabe sehen. Manchmal träume ich davon. Hab Mut. Fürchte dich nicht. Seht da, ich bin mit euch. Er selbst kommt, um zu retten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du selbst diese Zusage gibst, zu kommen, um zu retten. Ich danke dir, dass wir dein Reich mit deinen Möglichkeiten bauen und nicht mit unseren. Und manchmal haben wir eine Sehnsucht nach mehr, aber du bist derjenige, der es vollbringen wird. Und Vater, ich danke dir, dass du uns diese Zusage gibst und uns zusprichst, dass du uns trösten willst. Und unabhängig davon, was Menschen, die hier im Raum sitzen, gerade plagt, deine Zusage ist fest. Und Geist Gottes, ich möchte dich jetzt bitten, dass du durch den Raum gehst, dass du einzelne Menschen in ihrem Schmerz berührst, dass du einen neuen Horizont, einen neuen Lichtblick auftrumpfen lässt und dass du ihnen Menschen an die Seite stellst, die ihnen Trost in ihr Leben sprechen, die ihnen Annahme und Liebe zeigen, die bei ihnen sind, die ihren Raum geben mit ihrem Schmerz. Und Vater, ich danke dir, dass du selbst trösten möchtest. Nimm dir diesen Raum dafür, wenn wir jetzt gleich dich anbeten werden. Aber du willst nicht nur, dass wir ein getröstetes Leben führen, sondern du willst uns zugleich stark machen. Und vielleicht sitzen jetzt Leute hier im Raum, die früher einmal ein starkes Leben mit Gott gelebt haben, aber jetzt irgendwie nur noch resigniert sind. dann lass dir sagen, dass Gott dich zurückbringen will zu dieser Stärke. Lass dich nicht ermutigen. Richte deinen Blick auf ihn. Er ist heute noch derselbe. Und er hat noch mehr vorbereitet für dich. Lass es nicht an dir vorbeigehen. Glaub nicht, du bist der Einzige. Glaub nicht, dass Gott sich verändert hat, sondern du hast dich abgewandt, ohne dass es dir bewusst war. Und er streckt dir seine Hand entgegen und lädt dich ein, greif zu. Ich will dich zurückbringen. Himmlische Vater, wir wollen jetzt dir den Raum geben zu wirken. Wir wollen öffnen für prophetisches Reden. Und wir wollen, wenn wir jetzt aufstehen und dich anbeten, wirklich deine Gegenwart suchen, uns ausstrecken, uns dich hingeben und mit dieser Bitte stärke unseren Glauben. Dir sei alle Ehre dafür, Jesus. Amen.